In Mythen und Göttergeschichten wird häufig von Halbgöttern erzählt, die Dinge vollbringen konnten, von denen sogenannte sterbliche Menschen nicht einmal träumen konnten. Ein bekannter Vertreter dieser Halbgötter war Herkules oder Herakles aus der griechischen Mythologie. Als Sohn des höchsten Gottes Zeus und der irdischen Mutter Alkmene war sein mythisches, der Tugend gewidmetes Leben meist geprägt durch die Überwindung oder Bändigung tierischer Ungeheuer. Ein wenig erinnern jene Halbgötter an die nach alter Hollywood-Manier agierenden Superhelden oder Heldinnen aus den neuzeitlichen Comicsheften. Es sind jene künstlichen Übermenschen, die alles wieder gerade biegen, was der gewöhnliche Mensch vermasselt hat. Und nicht nur das, sie beschützen die Menschheit vor Unglück, Umweltkatastrophen, Anschlägen, Kriminalität und vielem mehr. Auf den ersten Blick scheinen die Aktionen jener meist eitlen Wundermenschen eine recht praktische Angelegenheit zu sein. Suggerieren sie doch, dass es bei irgendwelchen Problemen im Alltag das Allerbeste sei, einen starken Mann oder eine starke Frau um sich zu haben, die alles wieder ins Lot bringen, die Bösen bestrafen und die Guten belohnen. Was aber sogenannte starke Männer oder Frauen in unserer geschichtlichen Vergangenheit so alles angerichtet haben, das wiederum wäre eine andere, selten rühmliche Geschichte. Und mal ehrlich, geben wir nicht gerne Verantwortungen für Schwierigkeiten in unserem Leben an andere ab, von denen wir glauben, dass sie wesentlich fähiger als wir selbst sind, diese zu lösen? Ach ja, und was oder wer in unserer heutigen Zeit wirklich die Bösen und die Guten sind, das zu unterscheiden, wird in Anbetracht des oft einseitigen Schwarz-Weiß-Denkens unserer komplexer werdenden Medienlandschaft wesentlich schwieriger und undurchschaubarer. Auch die Märchen sprechen gerne von Helden oder Heldinnen. Allerdings unterscheidet sich ihr Wirken von den überzeichneten Comic-Superhelden dadurch, dass es nicht durch Zurschaustellen von irgendwelchen Äußerlichkeiten geschieht, wie zum Beispiel das Muskeln spielen lassen oder durch ein trendmäßiges Schönheitsideal. Oft sind es sogar die Dummlinge, die man vielleicht als Anti-Helden bezeichnen darf und die nicht durch brachiale Gewalt das sogenannte Böse vernichten, sondern es durch Urvertrauen, Mitgefühl, Weitsicht und Lebensfreude überwinden, ja sogar verwandeln. Jene stillen und unscheinbaren Märchenhelden sind keinesfalls in der übersteigerten, künstlich erschaffenen Figur eines veräußerlichten, vereinzelt vorkommenden Supermenschen zu finden, sondern im Inneren, auf dem Seelengrund eines jeden Menschen. Dort wäre das Wunder zu finden, und wer weiß, welche positiven Auswirkungen dann die Erkenntnis über jenes Wunder in einem selbst auf die eigenen sichtbaren und unsichtbaren Fähigkeiten und Kräfte hätte. Womöglich wären wir zu Leistungen imstande, von denen wir zuvor nicht zu träumen wagten. Es heißt, der Glaube versetzt Berge. Vielleicht aber ist es gar nicht so sehr der Glaube, sondern die innere Gewissheit, dass jeder Mensch zu weitaus mehr fähig wäre, wenn es sich viel mehr den himmlischen Kräften öffnen würde, als sich von jeder Krise oder Herausforderung noch tiefer ins Materielle ziehen zu lassen. So gäbe es nicht nur einen Halbgott unter den Menschen, sondern jeder einzelne Mensch würde die himmlischen Kräfte in sich entdecken und zum Wohle aller anwenden. Hören Sie nun das mexikanische Märchen Tepoztlán der Bergknabe. Hier erfahren Sie, wie ein Halbgott mit Mut, Lebensfreude und dem ungetrübten Vertrauen auf seine himmlischen Kräfte das Ungeheuer von innen überwindet. Thank you. Die Mexikaner erzählen, dass die Götter über den Wolken leben, auf einem Berg, der in seinem Inneren Feuer birgt. Sie haben viel zu tun, die Götter, denn sie müssen zur rechten Zeit den Regen fallen lassen, damit das Korn wächst und die Frucht reift. Sie haben große Scheren, so wie sie der Mensch zur Schafschur benutzt. Damit schneiden sie die Winde ab, damit kein Sturm daraus erwächst und die Ernte zerstört. Manchmal verwandeln sie sich in Tiere, um zu sehen, wie Tiere sind und fühlen. Sie lehrten die Mexikaner viele nützliche Dinge. Sie zeigten ihnen, wie man Bergwerke findet, wie man Kleider näht, wie man Tische zimmert und Häuser baut. Ja, und wenn die Götter nichts zu tun haben, dann reiten sie auf den Wolken umher oder spielen Ball. Sie haben große Bälle. Die werfen sie von Gipfel zu Gipfel über die höchsten Berge hinweg. Manchmal aber, da setzen sie sich aber auch ganz oben auf einen Gipfel der Berge und rauchen aus ihren Pfeifen. Und der Rauch, der steigt dann als Wolke empor. Vor langer, langer Zeit, da wurde ein junger Gott ganz ruhelos. Er hatte keine Lust mehr, Pfeife zu rauchen und Ringe in die Luft zu blasen. Er wollte hinunter auf die Erde und einen Menschensohn haben. »Was?« riefen da die anderen. »Bist du verrückt? Hat man so etwas schon von einem Gott gehört? Ein Menschensohn? Er wird nur Unglück für uns bringen und ein großes Hindernis sein.« »Ja, ich weiß«, sagte der junge Gott, »aber ich möchte doch hinunter auf die Erde und einen Menschensohn haben.« Und was immer auch die anderen Götter zu ihm sagten, es half nichts. Der junge, sehnsüchtige Gott verwandelte sich in einen jungen Mann und stieg hinunter auf die Erde. Niemand erkannte ihn. Alle glaubten, es wäre ein junger Mann. Und so stand er doch eines Tages an einem Brunnen und wollte Wasser trinken. Da kam ein wunderschönes, junges Mädchen vorbei, das reichte ihm den Becher voller Wasser. Und die beiden, als sie sich anschauten, verliebten sich sogleich ineinander und gingen gemeinsam weg. Über eine Zeit, da brachte doch das Mädchen einen kleinen Knaben zur Welt. Och, und der junge Gott freute sich so sehr über seinen Sohn, und er spielte mit ihm die ganze Zeit. Nun konnte er aber nicht länger auf der Erde bleiben, denn er musste zurück zu seinen Verwandten, den Göttern, hinauf in die Berge. Dort musste er auf das Wetter achten, damit die Ernte durch einen Sturm nicht zerstört wird und die Menschen Hunger leiden müssen. Und so verabschiedete er sich von seinem kleinen Sohn und seiner jungen Braut und verschwand. An der Stelle aber, wo er verschwunden war, da lag ein glatter, glänzender Stein. Das Mädchen hob den Stein auf, bohrte ein Loch hinein und hängte den Stein dem Knaben um den Hals. Dann ging sie nach Hause zu ihren Eltern. Als aber die Eltern ihre Tochter kommen sahen und auch das fremde Kind, da waren sie ganz ärgerlich und riefen: »Was ist das für ein fremdes Kind? Du musst ihn wegbringen und töten. Ein Kind ohne Vater hat kein Recht zu leben.« »Ach bitte, schau doch, wie schön er ist«, sagte das Mädchen. »Ob schön oder nicht schön«, rief da der Vater, »wenn sie dich finden und auch das Kind, dann werden sie es töten und dich steinigen. Mach, dass du hinauskommst und töte dein Kind.« Ganz unglücklich nahm das Mädchen ihr kleines Söhnchen und ging hinaus in den Wald. Aber sie brachte es nicht über das Herz, das Kind zu töten, und legte es in den Kelch einer großen Maguey-Pflanze. Dann ging sie nach Hause. Am anderen Morgen, als sie erwachte, da war sie voller Neugierde und wollte hinausgehen und schauen, wie es denn nun ihrem Kinde erging. Und wie sie zu der großen Maguey-Pflanze kam, da staunte sie nicht schlecht. Die Blätter hatten sich über das Kind gesenkt und hielten es warm. Und aus einem Blatt, da tropfte eine süße Flüssigkeit dem Kind in den Mund und nährte es. Wie freute sich da das Mädchen! Sie nahm es aus der Pflanze heraus und spielte mit ihm den ganzen Tag. Am Abend aber, aus Angst vor ihren Eltern, legte sie das Kind in einen großen Ameisenhügel und ging weinend nach Hause. Am anderen Morgen, da wollte sie wieder nach ihrem Kind schauen, und als sie zu dem Ameisenhügel kam, da sah sie doch, wie ihr Kind über und über bedeckt war von kleinen rosa Blättchen, die es warm hielten. Und es kamen immer wieder neue Ameisen und brachten solche Blättchen herbei, und manche von ihnen, die brachten sogar Honig und träufelten es dem Knaben in den Mund. Ach, einerseits freute sich das Mädchen, aber andererseits musste sie die ganze Zeit an den Zorn ihrer Eltern denken, und sie bekam Angst, nahm das Kind, legte es in eine Holzkiste und warf diese in den nahegelegenen Fluss. Dann ging sie wieder weinend und schluchzend nach Hause. Die Holzkiste aber, die ging nicht unter, sondern schwamm eine ganze Weile den Fluss hinunter. Und weiter unten, da lebte doch ein Fischer mit seiner Frau. Der sah die Holzkiste, zog sie ans Land und öffnete sie. Und wie er hineinschaute, da sah er den kleinen Knaben darin. Der war gesund und lachte ihn an. Er brachte ihn geschwind zu seiner Frau, und beide waren froh, denn sie wünschten sich schon lange ein Kind, und nun endlich hatte der Himmel ein Einsehen und ihren Wunsch erfüllt. »Wie sollen wir ihn denn nennen?« sagte der Mann. »Ach, schau, an seinem Hals, da hängt ein Bergkiesel. Nennen wir ihn doch einfach Tepotston, den Bergknaben.« Ja, und so geschah es auch. Und Tepotston ward glücklich bei seinen Pflegeeltern und wuchs heran. Als er nun 7 Jahre alt war, da schenkte ihm sein Vater einen kleinen Pfeil und Bogen. Wie freute sich da der kleine Tepotston und sprach zu seinen Eltern: »Ihr lieben Eltern, von nun an werde ich für euch sorgen, und Vater, du musst nicht mehr fischen gehen.« Da lachte der Vater und rief: »Ha, mein Söhnchen, was willst du mit deinem kleinen Pfeil und Bogen denn alles schießen?« »Ach, ich treffe alles«, sagte der kleine Tepotston. »Nun gut, dann schieß einmal diese wilde Wachtel dort über uns.« Tepotston nahm einen Pfeil, legte ihn in seinen Bogen, zielte und schoss, und die Wachtel fiel tot zu Boden. »Gut«, sagte der Vater, »und nun schieße auch noch den wilden Truthahn dort drüben.« Abermals legte Tepotston einen Pfeil ein, zielte und schoss, und der Truthahn fiel tot zu Boden. Tja, von dieser Zeit an sorgte der kleine Tepotston für seine Pflegeeltern, und er war lange Zeit in den Bergen und Wäldern. Seine Mutter, die fragte ihn eines Tages, was er denn so lange in den Wäldern und Bergen tat, denn es war dort gefährlich, es gab viele wilde Tiere. Aber sie ahnte auch schon, dass er kein gewöhnlicher Mensch war. Und Tepotston sprach: »Ach, ich habe auf vieles zu warten.« Da fragte sie ihn nicht noch einmal, denn ihre Ahnung wurde Gewissheit. Denn eines Tages, als Tepotston einem Wolf begegnete, blieb er ganz ruhig stehen, schaute dem Wolf in die Augen und sprach: »Geh mir aus dem Weg, kleiner Bruder.« Da wandte der Wolf seinen flackernden Blick ab und trottete hinein in die Wälder. Er hatte auch keine Angst, als er eines Tages von dem schrecklichen Ungeheuer hörte, das jedes Jahr sein Opfer wollte. Immer im Frühjahr kam es in die Städte, und die Familien mussten unter sich bestimmen oder durch Los entscheiden, wer sich dem Ungeheuer zum Fraß vorwerfen lassen sollte. Wenn nicht, dann würde das Ungeheuer im Umkreis von 30 Meilen alles zerstören und auffressen, was es zwischen die Zähne bekam. Nun traf das Los Tepotstons Pflegevater. Und als die Soldaten kamen und seinen Pflegevater mitnehmen wollten, da trat Tepotston vor ihn hin und sprach: »Nehmt lieber mich, ich bin jung und schmecke ihm besser.« Und zu seinen Eltern gewandt, sprach er: »Habt keine Angst, mir kann nichts geschehen.« So ging er in die Ecke der Hütte und entfachte ein kleines Feuerchen. Dann sprach er: »Wenn der Rauch weiß ist, dann geht's mir gut. Ist er grau, dann bin ich in Gefahr. Wird der Rauch aber schwarz, dann bin ich tot.« Dann verabschiedete er sich von seinen Pflegeeltern und ging mit den Soldaten mit. Auf der Landstraße, da bückte er sich und hob einige Steine auf, die steckte er in die Tasche. Es waren Steine, die kamen aus dem Vulkan, dort, wo seine Verwandten, die Götter, lebten. Diese Steine waren scharf und die Mexikaner machen sich Pfeilspitzen daraus. Wie sie nun im Palast des Ungeheuers ankamen, da rief diese schon von Weitem: »Was, wollt ihr mich mit einem so lächerlichen Kostbissen zufriedenstellen?« Und ein Soldat sprach: »Es war alles, was wir diesmal bekommen konnten.« Der kleine Tepozton aber trat furchtlos vor das Ungeheuer, verbeugte sich vor ihm und sprach: »Ich bin zwar klein, aber sehr schmackhaft.« Und da rief das Ungeheuer: »Wenn du mir nicht schmeckst, dann werde ich alles hier im Umkreis vernichten.« Da mussten die Soldaten einen Kessel voll Wasser holen. Da hinein setzten sie den kleinen Tepozton. Dann taten sie den Kessel auf ein Feuer und setzten oben den Deckel darauf. Tepozton verhielt sich ganz still und gab keinen Laut von sich. Das Ungeheuer legte sich ein wenig hin und machte ein Mittagsschläfchen, derweils sein Essen gar wurde. Und als das Ungeheuer erwachte, da hatte es einen riesengroßen Hunger, ging zu dem Topf und nahm den Deckel ab. Was war das? Anstatt des kleinen Knaben, da sprang ihm ein wilder Tiger entgegen. Geschwind legte das Ungeheuer den Deckel wieder darauf und rief: »Ja, was ist denn das? Es saß doch ein kleiner Knabe darin. Ich muss noch träumen«, legte sich wieder hin und schlief. Als es nun wieder erwachte, da ward sein Hunger noch viel größer. Es ging zu dem Topf, öffnete den Deckel, aber diesmal zischte ihm eine giftige Schlange entgegen. Geschwind warf das Ungeheuer den Deckel wieder auf den Topf und rief: »Ich muss noch immer träumen«, legte sich wieder hin und schlief. Als es nun erwachte, da ward sein Hunger aber so groß, dass es bei sich sprach: »Oh, ich habe einen solchen entsetzlichen Hunger. Was immer nun in diesem Topf ist, ich werde es fressen.« Und es nahm den Deckel vom Topf, aber da saß der kleine Tepozton darin, rund und gesund, und lachte ihn an. Das Ungeheuer aber hatte einen solchen entsetzlichen Hunger, grapschte nach dem kleinen Tepozton und steckte ihn sich ins Maul. Da wurde der Rauch in der Fischerhütte grau, und die Eltern des kleinen Tepozton sprachen beieinander: »Ach, hätten wir ihn doch nicht gehen lassen, er ist in großer Gefahr.« Tepozton aber, der war geschickt. Er rutschte dem Ungeheuer zwischen die Zähne hindurch, die Zunge hinunter und in den Magen hinein. Dort unten angekommen, da griff er in seine Tasche, holte die scharfen Steine hervor und schnitt dem Ungeheuer ein großes Loch in die Magenwand. Das Ungeheuer hielt sich seinen Magen und rief: »Och, was bereitet mir dieser Knabe für schreckliche Magenschmerzen? Hätte ich ihn doch nicht roh gefressen!« Tepozton aber, der schnitt weiter und lachte und sang dabei. Und das Ungeheuer, das schrie und tobte. Und schließlich war das Loch in der Magenwand des Ungeheuers so groß, dass Licht hindurchfiel. Und es dauerte gar nicht lange, da konnte Tepozton aus dem Loch hinausklettern ins Freie. Das Ungeheuer aber, das fiel tot zu Boden. Da wurde der Rauch in der Fischerhütte wieder weiß. Und die Fischersleute waren froh, dass es ihrem Pflegekind so gut erging. Tepozton wurde zum König gekrönt und blieb im Palast des Ungeheuers leben. Manchmal, da ging er hinauf in die Berge zu seinen Verwandten, um mit ihnen auf den Wolken zu reiten oder Ball zu spielen. Zuweilen, da verwandelte er sich auch in ein Tier, um zu sehen, wie Tiere sind und fühlen. Am liebsten aber, da verwandelte er sich in einen armen Mann oder in einen fremden Knaben. Und er ging überall auf der Welt umher, um den Menschen zu helfen, wenn sie in Not waren. Die einen sagen, er lebe schon längst wieder oben in den Bergen, bei seinen Verwandten, den Göttern. Andere meinen, er wäre noch mitten unter uns. Niemand kann es so richtig sagen.